Ein herzliches Willkommen zum PTA Heute Podcast an diesem 7. April 2025. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt den Start ins neue Quartal unbeschadet überstanden. Bei uns war echt viel los und deshalb finde ich jetzt so eine entspannende Podcast-Folge ganz nett. Ich bin Benedikt Richter und unsere Themen für heute sind so wie ich, direkt aus dem Apothekenalltag herausgeholt. Wir schauen uns heute mal an, warum der Spiegel sagt, dass Tramadol als BTM gelten sollte und ob Kinder Nahrungsergänzungsmittel einnehmen sollten. Außerdem sprechen wir darüber, was das Diabetesrisiko mit der Menopause zu tun hat und auch ein TikTok-Trend hat es in die heutige Folge geschafft. Die Themen sind so abwechslungsreich wie ein Tag in der Apotheke. Macht's euch gemütlich, es geht los. Wie deutsche Behörden in der Opioidkontrolle versagen. Das war der Titel einer aktuellen Spiegelreportage. Vor allem das BfArM wird darin hart kritisiert, es handle mehr im Interesse der Industrie als in dem von PatientInnen. Harte Aussage, oder? Woher kommt die? Die Spiegel-JournalistInnen recherchierten gemeinsam mit der Rechercheplattform The Examination und KollegInnen des Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Ich spreche kein Spanisch, ich weiß nicht, ob es richtig war. Es ging aber auf jeden Fall ums Thema, warum Tramadol nicht wie andere Opioide auch dem Betäubungsmittelgesetz und den damit einhergehenden verstärkten Sicherheitsvorkehrungen unterliegt. Das BTM-Gesetz führt hier in Deutschland ja alle Substanzen mit starkem Abhängigkeitspotenzial, wenn, Zitat, dies nach wissenschaftlicher Erkenntnis wegen der Wirkungsweise vor allem im Hinblick auf das Hervorrufen einer Abhängigkeit erforderlich ist. Die Bundesopiumstelle ist beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angesiedelt, deshalb stand das BfArM in harscher Kritik beim Spiegel. Tramadol wurde 1977 von der Firma Grünenthal unter dem Handelsnamen Tramal auf den Markt gebracht. Das Betäubungsmittelgesetz gab es damals schon, vor 1971 hieß es allerdings noch Opiumgesetz. Tramadol tauchte darin allerdings nicht auf, obwohl es bis heute in der einschlägigen Fachliteratur als schwaches Opioid eingestuft wird. Und das Abhängigkeitspotenzial ist gut bekannt bei uns PTA. Schließlich werden Tramadol-Rezepte auch mal ganz gern gefälscht und bei uns vorgelegt. 2010 gab es einen Versuch, Tramadol als Betäubungsmittel einzustufen. Die Spiegel-JournalistInnen sprachen hierzu mit Peter Kremer-Schäfer, der damals wie heute die Bundesopiumstelle des BfArM leitet. Gemäß ihrer Darstellung setzte Kremer-Schäfer Tramadol damals auf die Tagesordnung des Sachverständigenausschusses für Betäubungsmittel, nachdem es Beschwerden von ÄrztInnen gegeben habe. Dann sei ein Schreiben von Grünenthal eingegangen, in dem der Hersteller von einer strengeren Regulierung abriet. Dieser sei eine wissenschaftliche Bewertung beigefügt gewesen, die ein geringes Missbrauchspotenzial belegen sollte. Normalerweise beriet man sich dann beim BfArM darüber und gibt das Thema dann zur Abstimmung in den Ausschuss. Im Fall von Tramadol bemerkte Spiegel aber, dass unter den Ausschussmitgliedern zahlreiche direkt oder indirekt mit Grünenthal verbundene Mitglieder gewesen seien, so etwa ein ehemaliger Grünenthal-Stiftungsprofessor. Tja, das hat schon Geschmäckle. Diese Entscheidung wurde später auch nicht revidiert, obwohl in anderen Ländern wie den USA, Kanada, Australien, Großbritannien und seit kurzem auch Frankreich schärfere Regeln gelten. Die Suchtkommission der UNO hat Tramadol übrigens bis dato nicht als Suchtmittel gelistet. Die Spiegel-JournalistInnen bringen die wenig strenge Regulierung in Deutschland mit hohen Verordnungszahlen und damit hohen Gewinnen ebenso wie Fällen von Abhängigkeit in Verbindung. Eine 2019 im British Medical Journal veröffentlichte Untersuchung deutet darauf hin, dass das Abhängigkeitspotenzial von Tramadol womöglich unterschätzt wird. Dort wurde gezeigt, dass die Verschreibung von Tramadol nach einer Operation genauso oft oder sogar öfter in einer Dauermedikation mit Opioiden mündete, wie die mit anderen schnell wirksamen Opioiden wie Hydrocodon oder Oxycodon, die in Deutschland ja unter das BTM-Gesetz fallen. Die Europäische Arzneimittelbehörde entschied 2024, dass Fach- und Gebrauchsinformationen von Arzneimitteln mit Tramadol auf das Missbrauchs- und Suchtpotenzial des Opioids hinweisen müssen. Das war die Recherche der Spiegel-JournalistInnen. Was sagt denn das BfArM dazu? Was wir schon mal wissen, ist, dass die Verschreibungszahlen in den vergangenen Jahren rückläufig waren. Pro 1000 GKV-Versicherten waren laut Deutschem Arzneiprüfungsinstitut 2019 noch 2,31 Tagesdosen Tramadol verordnet worden. 2023 waren es nur noch 1,79 Tagesdosen, das entspricht einem Rückgang von 22%. Das BfArM steht zu seinem 2011 getroffenen Urteil. Es beobachte die Entwicklung und auch die fachliche Diskussion auf internationaler Ebene engmaschig, teilte BfArM-Pressesprecher Mike Pommer mit. Aktuell liegen jedoch keine Informationen vor, die eine geänderte Einschätzung für Deutschland begründen könnten. Das BfArM hatte eine Untersuchung von Krankenkassendaten zur Opioidverschreibung beauftragt. Auch diese hatte ergeben, dass die Verordnung von Opioidanalgetika in den letzten Jahren gesunken ist, und zwar zwischen 2005 und 2020 um 19%. In einem Leitfaden der Bundesapothekerkammer ist beschrieben, wie wir als Apotheken den Missbrauch von Opioiden in manchen Fällen erkennen können. Beschwerden über eine angebliche Minderbefüllung oder Wirkungslosigkeit bei Tropfenpräparaten von Opioidanalgetika wie zum Beispiel Tilidin oder Tramadol, wie sie der Arzneimittelkommission der deutschen Apotheker immer wieder gemeldet werden, weisen deutlich auf Missbrauch hin, heißt es in dem Leitfaden. Wie kommt man darauf? Naja, bei solchen Meldungen hat das ZL nämlich so gut wie nie Hinweise auf Produktionsfehler gefunden. Die Befunde ließen sich aber durch Manipulation der Arzneimittel erklären. Dabei werde ein Teil der Arzneistofflösung entnommen, gegebenenfalls durch Wasser ersetzt und anschließend in der Apotheke reklamiert. Alle derartigen Fälle sollten der AMK gemeldet werden, zudem solle man versuchen, den behandelnden Arzt ausfindig zu machen und zu kontaktieren. Apropos den Arzt kontaktieren, sollte man das auch, wenn man seinem Kind Nahrungsergänzungsmittel geben möchte? Schauen wir uns als nächstes an. Die Erkältungszeit ist geprägt von Menschen, die in der Apotheke etwas für ihr Immunsystem tun wollen. Und nein, damit meinen wir jetzt nicht Schlafen, moderate Bewegung und gesunde Ernährung, sondern die Wunderpille. Vitamin C und D und Zink und Ingwer-Extrakt. Die Liste an Wünschen ist lang. Mit dem einen Nahrungsergänzungsmittel meine Erkältungszeit verkürzen, das muss doch möglich sein. Auch bei Kindern wird der Wunsch immer mal wieder laut. Viele Kinder schleppen gefühlt jede Woche einen Infekt aus dem Kindergarten mit nach Hause und die Eltern verzweifeln so langsam und wollen das Immunsystem des Kindes stärken. Nachvollziehbarer Wunsch. Können wir in der Apotheke denn dazu jetzt was beitragen? Etwa 14-19% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 12-17 Jahren nehmen regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Anke Weißenborn vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Bei jüngeren Kindern bis zu 6 Jahren seien es noch unter 10%. Es wird stark in den sozialen Medien und von Influencern für Kinder Nahrungsergänzungsmittel geworben, häufig mit Aussagen, die nicht einmal zulässig sind, sagt Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Oft suggeriert die Werbung, dass Kinder, wenn sie vor neuen Herausforderungen stehen, unbedingt extra Vitamine brauchen, zum Beispiel, wenn sie in die Schule kommen. Das ist einigen Eltern viel wert. Die Kindervitaminbärchen der Marke Bears with Benefits beispielsweise kosten 166 Euro pro Kilo. Die Gründerinnen erklärten dies unter anderem damit, dass sie statt billiger und gefährlicher Nanopartikel und Füllstoffe natürliche Lebensmittelfarbe aus Süßkartoffeln, Karotten oder Blaubeeren nutzen und auf Trennmittel, Füllstoffe und Allergene verzichten. Alles schön und gut, aber brauchen Kinder diese Produkte überhaupt? Das Bundesinstitut für Risikobewertung sieht die Mittel kritisch. Wir haben weder bei Kindern noch bei Erwachsenen einen Zusatznutzen festgestellt, sagt Weißenborn, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachgruppe Ernährungsrisiken, Allergien und neuartige Lebensmittel am BfR. Kinder in Deutschland sind in der Regel gut versorgt mit Nährstoffen und Vitaminen. Nur bei einigen wenigen, wie etwa Vitamin D und Jod, werde der von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene Referenzwert nicht von allen erreicht. Aber das heißt nicht, dass diese Kinder automatisch im Mangel sind, so Weißenborn. Und für Säuglinge werde eine Vitamin-D-Gabe von ÄrztInnen ohnehin empfohlen. In bestimmten Fällen können Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein, etwa bei Kindern mit Stoffwechselerkrankungen, sagt Berthold Koletzko, Kinderarzt und Experte für Stoffwechsel und Ernährung am Dr. von Haunerschen Kinderspital der Universität München. Es gäbe auch bestimmte Phasen im Wachstum, in denen es zu Lücken in der Nährstoffversorgung kommen könne, etwa bei Omega-3-Fettsäuren und Eisen. Idealerweise könnten diese aber durch eine jeweils frisch zubereitete, ausgewogene Ernährung ausgeglichen werden. Gut, in einer perfekten Welt kocht man natürlich jeden Tag frisch und gesund. In der echten Welt sind Eltern froh, wenn sie nach einem langen Arbeitstag überhaupt noch was gekocht bekommen, was dem Kind dann auch schmeckt. Aber selbst in solchen Fällen rät der Experte davon ab, einfach Vitaminpräparate zu kaufen. Man sollte zunächst immer Kinder- und Jugendärzte um Rat bitten, so Koletzko. Auch Anke Weißenborn empfiehlt, eine Diagnostik vom Arzt durchführen zu lassen und zu schauen, ob tatsächlich eine zusätzliche Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen angeraten ist. Vitaminpräparate könnten nämlich langfristig auch gesundheitliche Schäden anrichten, warnt sie. Was über den normalen physiologischen Bedarf hinausgeht, kann für den Körper eine Belastung sein. Vitamin D ist dafür übrigens ein sehr gutes Beispiel, beziehungsweise ein sehr schlechtes. Wir alle kennen die Aussagen, dass wir eigentlich alle einen Mangel haben, beziehungsweise wir sind alle unterversorgt. Laut Weißenborn sind inzwischen mehrere Fälle bekannt, in denen Eltern ihren Kindern sehr viel höhere Dosen verabreicht hätten als empfohlen. Und das hat teilweise zu schweren Störungen der Nierenfunktion geführt. Ein weiteres Problem aus ihrer Sicht: zunehmend werden die Präparate von den Herstellern auch noch mit Pflanzenextrakten, Fettsäuren oder anderen Stoffen angereichert, die eine physiologische Wirkung haben. Es kann kaum noch jemand überschauen, welche Wirkung und auch Wechselwirkung diese Stoffe im Körper möglicherweise auslösen. Für Eltern sei es so gut wie unmöglich einzuschätzen, welche Dosierung die richtige sei, sagt Angela Clausen. Die Prozentangaben auf den Verpackungen beispielsweise gelten nur für Erwachsene. Auch die Stiftung Warentest warnt vor Nahrungsergänzungsmitteln für Kinder. Von 18 getesteten Produkten habe nur ein einziges keine Mängel aufgewiesen. 15 der getesteten Produkte überschreiten die empfohlenen Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen. Von 5 der getesteten Produkte rät die Stiftung Warentest sogar stark ab, weil es durch sie zu einer Überdosierung von Vitamin A oder Kupfer kommen kann. Langfristig könne dadurch die Leber geschädigt werden. Auch zusätzliches Vitamin A sollten Kinder nicht zu sich nehmen. Das könne etwa Kopfschmerzen oder Leberprobleme auslösen. Aber wieso packen die Hersteller denn zu viel da rein? Es muss doch empfohlene Höchstdosen geben, oder? Müsste es, gibt es aber nicht. Europaweit gibt es keine Höchstmengen für den Zusatz von Mikronährstoffen oder sonstigen Stoffen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Theoretisch kann also jeder Hersteller so viel oder so wenig in seine Produkte packen, wie er möchte, vorausgesetzt, das Produkt ist sicher. Denn was anderes müssen Nahrungsergänzungsmittel ja nicht nachweisen. Vom BfR selbst haben wir zumindest ein paar Höchstmengenvorschläge für die Kinder ab 15 Jahren. Wenn Kinder sich normal entwickeln und wachsen, könne man davon ausgehen, dass sie vermutlich gut versorgt seien, sagt Nicole Meerbach, Ressortleiterin Ernährung und Gesundheit bei Stiftung Warentest. Symptome wie ständige Müdigkeit, eine geringere Belastbarkeit und Gewichtsabnahme sollte man beim Kinderarzt abklären lassen. Wie ich jetzt von diesem Thema zum Thema Wechseljahre komme, keine Ahnung, aber wir machen es einfach. Ich habe da nämlich einen spannenden Artikel auf ptaheute.de gefunden. Darin wird eine neue Studie beschrieben. Im Januar 25 wurde eine Studie einer südkoreanischen Forschergruppe vom Korea University College of Medicine veröffentlicht, die vermuten lässt, Frauen, die vorzeitig in die Menopause kommen, haben ein höheres Risiko für Typ-2-Diabetes als Frauen, bei denen die Wechseljahre später beginnen. Aufgrund ihrer Ergebnisse sprechen sich die Forschenden dafür aus, dass die vorzeitige Menopause als Risikofaktor für Diabetes Typ 2 im Rahmen der Gesundheitsvorsorge berücksichtigt werden sollte. Mit vorzeitiger Menopause meinen MedizinerInnen Wechseljahre, die vor dem 40. Lebensjahr eintreten. Die regelmäßige Menstruation bleibt aus, das Hormonverhältnis ändert sich, ca. 1% aller Frauen sind davon betroffen. Die Ursache für ein frühzeitiges Eintreten der Menopause ist oft unklar. Genetik sowie der schon im Mutterleib angelegte Eizellvorrat der Frau spielen eine entscheidende Rolle, wann die Menopause eintritt. Neben angeborenen Faktoren können aber auch Rauchen, OPs im Unterbauchbereich oder auch eine Chemotherapie die Eizellreserve negativ beeinflussen, was zu einem früheren Eintritt der Wechseljahre führen kann. Östrogene wirken sich positiv auf das Blutzuckergeschehen aus, das weiß man tatsächlich schon länger. Der Östrogenspiegel sinkt während der Menopause ab und bleibt danach lebenslang erniedrigt. Frauen in und nach den Wechseljahren haben demnach deutlich weniger Östrogen im Körper als vor der Menopause. Auch die Regulierung des Zuckerstoffwechsels ist an Östrogen geknüpft, denn Östrogen wirkt auf Glukagon und GLP-1 und verbessert die Insulinsensitivität. Progesteron hingegen scheint die Insulinresistenz zu fördern. Frauen, die während der Wechseljahre eine Hormonersatztherapie erhalten, die also künstlich zugeführte Östrogene bekommen, haben ein geringeres Risiko, an einem Typ-2-Diabetes zu erkranken. Besonders, so die südkoreanische Studie, wenn die Wechseljahre sehr zeitig einsetzen. In die Kohortenstudie wurden die Daten von rund 1,1 Millionen postmenopausalen Frauen einbezogen, die zum Beobachtungsstart keinen Typ-2-Diabetes hatten. Die Daten stammten aus nationalen Gesundheitsregistern. Es wurden Diagnosen, Laborergebnisse und gesundheitsbezogene Fragebögen ausgewertet. 10,1% der Frauen erhielten im Verlauf die Diagnose Typ-2-Diabetes. Dabei war das Risiko für einen Diabetes bei den Frauen mit vorzeitiger Menopause und bei den Frauen im Alter zwischen 40 und 44 Jahren signifikant erhöht im Vergleich zu den Frauen, die später in die Menopause gekommen waren. Weitere Faktoren, die in die Untersuchungen eingeschlossen wurden, schienen den Zusammenhang zwischen vorzeitiger Menopause und Typ-2-Diabetes ebenso zu beeinflussen. So erhöhte zum Beispiel der BMI das Risiko zusätzlich. Interessanterweise war das Risiko bei adipösen Frauen kleiner als bei den Untergewichtigen. Die Forschenden erklären das so: Übergewichtige Menschen weisen höhere Östrogenserumkonzentrationen auf. Das könnte diabetesprotektiv wirken, was die Studienergebnisse unterstreichen würde. Auch depressive Vorerkrankungen können den Effekt des erhöhten Diabetesrisikos verstärken, wahrscheinlich durch ungesündere, hochkalorische Ernährung und weniger körperliche Aktivität, vermuten die AutorInnen. Nicht ausschlaggebend scheinen Parameter wie Sozialstruktur, Bluthochdruck, Blutfettwerte, Nierenerkrankungen zu sein, genauso wie Faktoren, die die Fertilität, Verhütung und Mutterschaft betreffen, zum Beispiel Stillen. Auch die ethnische Herkunft scheint gemäß den Studienergebnissen keinen Einfluss auf den Zusammenhang zwischen dem Alter beim Beginn des Klimakteriums und der Entstehung eines Typ-2-Diabetes zu haben. Was man jetzt aus der Studie mitnehmen kann, ist, dass sich Östrogene protektiv auf den Zuckerstoffwechsel auswirken, denn die Hormone verbessern die Insulinempfindlichkeit und die Blutzuckerregulation. Die Forschergruppe empfiehlt, dass eine vorzeitige Menopause auch als Risikofaktor für Typ-2-Diabetes in den aktuellen Leitlinien zur Diabetesvorsorge aufgenommen wird. Zudem sollte das Screening auf Typ-2-Diabetes bei postmenopausalen Frauen, insbesondere bei jenen mit vorzeitiger Menopause, intensiviert werden. Und damit sind wir schon beim letzten Thema für heute. Und ich traue mich kaum, es zu sagen, aber wir haben mal wieder einen TikTok-Trend. Hurra! Je nachdem, in welchem Algorithmus man so agiert, hat man die ein oder andere Person, die sich gerade die Mandelsteine rausdrückt. Ja, und das dann als gesundheitlich wertvollen Lifehack propagiert. Wir ahnen sicher schon alle, dass das keine so gute Idee ist, aber wir schauen uns mal an, warum. Die Gaumenmandeln sind im Bereich der oberen Atemwege die erste Abwehrstation des Körpers gegen Keime und liegen rechts sowie links am Rachen in der Mandelbucht. Bei geöffnetem Mund sind die Mandeln teilweise sichtbar und bestehen aus lymphatischem Gewebe. Ihr zerklüftetes Aussehen entsteht durch spaltförmige Einsenkungen zur Vergrößerung ihrer Oberfläche. In diesen Spalten können sich Reste von Nahrung und Bakterien ansammeln, mit denen sich dann die weißen Blutkörperchen auseinandersetzen. Normalerweise werden diese Spalten regelmäßig entleert, indem die Absonderungen durch Kau- und Schluckbewegung an die Oberfläche gelangen und unbemerkt geschluckt werden. Bleiben nun in den Falten der Mandeln Speisereste und Bakterien zusammen mit abgestorbenen Zellen und Schleim länger stecken, ich weiß, ich hoffe, ihr frühstückt gerade nicht, können sich sogenannte Mandelsteine oder Tonsillensteine bilden. Dabei verhärten diese Ansammlungen und bilden Steine in verschiedenen Größen, von weißer oder leicht gelblicher Farbe. Falls ihr davon noch nie gehört habt, so wie ich, dann ist das voll in Ordnung. Tonsillensteine sind meistens ungefährlich und können ohne Beschwerden da bleiben, wo sie sind. Manche Menschen verspüren allerdings Halsschmerzen oder leiden unter Schwierigkeiten beim Schlucken oder unter einem schlechten Atem. Der Mundgeruch kommt oft im Übrigen daher, dass Mikroorganismen die abgestorbenen Zellen verstoffwechseln und dadurch unter anderem übelriechende Schwefelgase entstehen. Manchmal können auch Ohrenschmerzen auftreten, weil die Tonsillensteine Nerven reizen, die zum Ohr führen. Warum haben jetzt manche Menschen so große Mandelsteine, die Beschwerden verursachen? Mehrere Gründe. Je größer die Tonsillen, desto ausgeprägter sind auch die Vertiefungen und desto schwieriger ist der Transport von Ablagerungen nach draußen. Vorausgegangene häufige Mandelentzündungen können zudem zu vernarbten Mandeln führen. Dort können sich dann eher Ablagerungen bilden. Weiterhin wird die Bildung von Mandelsteinen auch durch schlechte Mundhygiene, einen trockenen Mund und den Verzehr von klebrigen und zuckerhaltigen Lebensmitteln, die leichter in den Vertiefungen der Mandeln stecken bleiben, begünstigt. Bei Beschwerden, die auf die Steine zurückzuführen sind, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann die Steine entweder ausdrücken oder absaugen. Fürs Absaugen nur mal so am Rande, wird ein Schröpfglas auf die Mandeln gesetzt. Durch den entstehenden Unterdruck können die Mandelsteine dann herausgezogen werden. Allerdings beseitigt eine Entfernung der Steine nicht die Ursache für ihre Bildung und die Tonsillensteine können immer wieder auftreten. Entfernt man die Mandeln operativ, sind definitiv auch die Steine weg. Aber eine Entfernung der Mandeln ist ein Eingriff, bei dem ein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt nötig ist und der auch zu schwerwiegenden Komplikationen wie Nachblutungen führen kann. Der Nutzen einer solchen Operation muss also sehr, sehr sorgfältig abgewogen werden. Aus medizinischer Sicht besteht meist kein Grund, aufgrund von Mandelsteinen gleich die Mandeln zu entfernen. Aber wer braucht im Jahr 2025 schon ÄrztInnen, wenn man auf TikTok sehen kann, wie man Tonsillensteine mit einem Wattestäbchen entfernen kann? Ja, Nutzer drücken mit Wattestäbchen an den Steinen herum oder spülen mit einer speziellen Spritze die Mandeln ab. Hier kommt das Aber. Starkes Drücken oder gar eine Verwendung von spitzen Gegenständen ist auf jeden Fall zu vermeiden, denn dabei können leicht gefährliche Verletzungen entstehen. Die Mandeln sind gut durchblutet und es kann bereits bei kleinen Verletzungen zu gefährlichen Blutungen kommen. Verletzte Mandeln können zudem vernarben und damit erst recht zur Neubildung von Steinen führen. Das ist eine Art Circulus Viciosus. Um Mandelsteine selbst zu entfernen, kann lediglich das Gurgeln mit einer Mundspülung empfohlen werden. Damit kann versucht werden, die Steine von den Mandeln auf sanfte Art abzulösen. So. Das war heute eine schwierige Folge, weil ich Renovierungsarbeiten im Haus hatte und dadurch war es heute sehr laut hier. Ich habe, glaube ich, heute über eine Stunde gebraucht, um das aufzunehmen. Ich hoffe, der Ton ist okay für euch gewesen. Ich hoffe, ich wirkte nicht so gestresst. Ich schaue jetzt erstmal im Spiegel und schaue, ob ich Mandelsteine habe von dem Stress heute. Und danach geht's in die Apotheke für mich. Ich wünsche euch eine wundervolle und gesunde Woche und Ruhe zu Hause, die ich aktuell nicht habe. Ich danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin und gehabt euch wohl.